Deutschlandfunk. Das Feature.
So, jetzt haben wir die Bombe erreicht. Nicht, wie man sie hier lesen kann, als der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 an seinen Ausgangspunkt nach Berlin zurückkehrte, war Oranienburg mehrfach das Ziel alliierter Luftangriffe. Über 20.000 Bomben vernichteten dabei weite Teile der Stadt und forderten zahlreiche Opfer. Bis heute erschweren und gefährden Bombenblindgänger das Leben in der Stadt und deren Entwicklung. Oranienburg, den 15. März 2005.
Jetzt hat es hier gerade drauf geregnet, ja, und man sieht die Bombe nicht, ja, so richtig, aber sie ist schon,
500 Kilo Bombe.
Die ist schon sehr groß.
Die Bombe liegt in einem gläsernen Grab in der Bernauer Straße, der Einkaufsstraße von Oranienburg, einer Kleinstadt nördlich von Berlin mit 40.000 Einwohnern. Der Stadt mit der höchsten Blindgängerdichte pro Kopf der Bevölkerung. Mehrmals im Jahr rückt der Kampfmittelbeseitigungsdienst auf.
Wie beim letzten Mal, außer Abschnitt 4, Lenitz, da ist Manuel Jenisch mit bei, mit den Friedestalern.
Bomben unter Oranienburg. Ein Feature von Ulrike Bajor und Mario Bandi.
Also wir fahren zu 8 Uhr raus, wenn ihr fertig seid, wenn die Leitstelle durchgibt, kommt ihr alle rein, die essen macht und dann könnt ihr los, aber uns einen Ansprechpartner bitte benennen, mit Telefon. Noch Fragen? Na dann, verfügtet ihr links.
Ja, Oranienburg wurde am 15. März 1945 durch die US Air Force angegriffen. Die Amerikaner waren ja, ich nenne sie immer schön, Wetterbomber. Und man hat dann am 15. März festgestellt, das Wetter wird wohl okay sein über Oranienburg, also wolkenlos. Und man hat dann die Flugzeuge hierher geschickt und hat mit 612 Bombern Oranienburg mit Bomben belegt.
In den Luftschutzkellern saßen mit ihren Müttern die Nitschmann-Cousins, Erich und Jürgen, beide Jahrgang 1938.
Wir wohnten damals in der Berliner Straße in der Nähe des Schlosses, des Schlossplatzes und der zentralen Gebäude und Einrichtungen der Stadt. Es war um die Mittagszeit, es war sehr klares, wolkenfreies Wetter. Es kam viel mehr Flugzeuge, als wir sonst erfahren haben, und es kleckerte sofort in unserer unmittelbaren Umgebung. Es war ganz schlimm. Es rüttelte und schüttelte, und wir haben uns wirklich, was soll man machen, irgendwo angeklammert, und dann haben wir einen Volltreffer bekommen. Und zwar genau ins Hinterhaus.
Ein Dröhnen am Himmel, das sich dann verstärkte. Und dann hörte man natürlich auch die Detonationen der Bomben. Das, wo wir jetzt sitzen, ist also das Haus der Eltern. Hier bin ich geboren, in diesem Haus. Es ist ja kein sehr massives im Grunde. Und ich weiß noch, dass nachdem wir einmal aus dem Luftschutzkeller kamen, diese ganze Seitenwand im Garten lag, wo kein Dach, die ganze Hälfte weg war, habe ich 2-3 Tage in den Sternenhimmel gucken können. Daran erinnere ich mich genau. Das war nach diesem großen Bombenangriff im März 1945, glaube ich.
Ich habe einen Brief von der
Pressetrosse. Auch wieder zu machen.
Der Reporter darf sich dem Pressetross der Kampfmittelbeseitiger und der Feuerwehr anschließen.
Und so wie wir hier fertig sind, kommen wir beide und dann.
Die Reporterin lässt sich von Rüdiger Kadatz, Hobbyhistoriker, im Ort herumführen.
Ich wüsste gerne, wo in Oranienburg, also zerstört worden ist quasi alles.
Insgesamt wurden 44% der Bebauung beschädigt oder zerstört. In Oranienburg wurde die Altstadt schwer getroffen. Wir stehen ja jetzt hier eigentlich vor der ehemaligen Altstadt und man sieht, gegenüber vom Schloss ist ein großer Parkplatz. Und das war alles mal bebaut mit 2- bis 3-stöckigen Gründerzeithäusern. Und das ist eine große Narbe vom Bombenangriff vom 15. März 1945.
Rüdiger Kadatz ist treibende Kraft einer Arbeitsgemeinschaft Fliegerschicksale. Er weiß alles über die Bombardierung seiner Stadt und kann die Zusammenhänge problemlos herleiten.
Jetzt gehe ich mal ganz weit zurück. Luise Henriette, der Dame hat Oranienburg ja auch den Namen zu verdanken.
Luise Henriette von Oranien-Nassau, 1627 bis 1667. erste Ehefrau des großen Kurfürsten, hat das Schloss Oranienburg bauen lassen und hat viel getan, um die Stadt wiederzubeleben nach dem 30-jährigen Krieg.
Dann kam 1831 der Herr Runge, ein Chemiker, nach Oranienburg, weil sich in dem Schloss eine chemische Produktenfabrik angesiedelt hat.
Friedlieb Ferdinand Runge, 1794 bis 1867, isolierte als erster Anilin aus Steinkohlenteer, einen wichtigen Grundstoff der pharmazeutischen Industrie. Dadurch hat sich hier chemische und Arzneimittelindustrie angesiedelt.
Und das hat dann in der Folge auch zur Zeit des Nationalsozialismus dazu geführt, dass man diesen Industriestandort, der ja hier auch verkehrsgünstig lag, vor den Toren Berlins.
Er liegt an der Bahnlinie Berlin-Stralsund und am Oder-Havel-Kanal.
Und man hatte auch hier also Wasserstraßen zur Verfügung.
Hier hat man 1936 das Konzentrationslager Sachsenhausen errichtet, als Muster-KZ.
Und hier waren Zehntausende Häftlinge eingesperrt. Die haben dann also auch in den umliegenden Betrieben gearbeitet. Heinkel Flugzeugwerke, 10.000 Beschäftigte, in den Auerwerken auch bis zu 2.000 Häftlinge. Und so gab es hier noch und noch Betriebe. Es gab auch hier ein Klinkerwerk, ein Betrieb der SS, das ausschließlich durch Häftlinge bedient wurde, also da haben nur Häftlinge gearbeitet.
Bei so viel Industrie ist es kein Wunder, dass die Westalliierten Oranienburg mehrfach bombardierten. Aber warum noch im Frühjahr 1945, als die Rote Armee schon an der Oder stand? Und warum die Betriebe, in denen Häftlinge arbeiteten? Und warum so viele Zeitzünderbomben? Manuela Fehmer, die Leiterin des Kreismuseums Oberhavel, zögert keinen Moment mit der Antwort.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde aus den hier ansässigen Auerwerken ein Industriebetrieb, der eng in das deutsche Atombombenprojekt involviert war. Und das war den Amerikanern spätestens seit Sommer 1944 klar. Und ihnen war auch klar, dass nach den alliierten Konferenzen Oranienburg in die künftige russische Zone fallen wird. Und diese Anlagen wollte man auf keinen Fall den Sowjets in die Hände fallen lassen. Deswegen wurde Oranienburg so massiv bombardiert. Diese Angriffe hatten mit Strategie, mit Kriegsführung nichts zu tun. Ich sage immer, dass in Oranienburg der spätere Kalte Krieg heiß begonnen hat, und zwar am 15. März 1945, weil es ging nur um den Rüstungswettlauf.
In dieser Stadt begann der Kalte Krieg. Diese These wiederholen die regionalen Medien zu jedem Jahrestag.
Ich glaube, du stehst deinem Kollegen im Weg.
Zwei Drittel der Blindgänger, die der Kampfmittelbeseitigungstrupp abräumen muss, sind Zeitzünder. Der Reporter erlebt die Routine nach einem Bombenfund. Das Wichtigste, haben alle Einwohner im Sperrgebiet ihre Wohnungen verlassen?
So, und wenn jetzt aber natürlich einer sagt, er will nicht rausgehen, na, dann müssen wir ja dafür sorgen, dass er rausgeht. Also es gibt Fälle, da ist dann oben eben bei den Blöcken ist dann jemand am Fenster und dann ist er auf einmal nicht mehr zu sehen, reagiert nicht aufs Klopfen. Und dann muss man eben über die Drehleiter einsteigen oder die Tür aufbrechen. Und das dauert ja dann eben, das verzögert ja dann die Sprengungen. Weil erst wenn wir sagen, alle sind raus, dann gehen die Sprengmeister an die Bombe ran.
Heino Borchert zum Beispiel, Truppführer, Bombenentschärfer. Der Pressetross kommt an ihn nicht ran. Oranienburger Jugendliche haben ihn für ihren Film Langzeitzünder interviewt.
Und es ist unwahrscheinlich gefährlich, die Dinger freilegen zu lassen und dann gegebenenfalls eine Entschärfung bzw. Sprengung durchzuführen, weil diese Bomben völlig unberechenbar geworden sind. Die liegen in der Erde und da tickt nichts. Und man muss sich vor Augen führen, dass diese Bomben heute jederzeit ohne äußeren Anlass losgehen können.
Die schöne Fassade hier von dem...
Ja, dann gucken wir mal.
Wir stehen ja jetzt hier in der Havelstraße und da ist auf der nördlichen Seite noch das Ensemble der Altstadt erhalten. Und so muss man sich die Häuser links und rechts der Breitenstraße und der Berliner Straße, die sich also in der Nähe des Schlosses befinden, vorstellen.
Also schaltest du mal dein Handy bitte aus?
In der Havelstraße betreibt Hannelore Kadatz einen Antiquitätenladen mit angeschlossener Geschichtswerkstatt. Porzellan, Nippes, Bücher. Die Bücher sind das Steckenpferd ihres Mannes. Rüdiger Kadatz ist geradezu versessen auf Schriftliches, auf Dokumente. Er zieht drei Stühle zusammen, für sich, die Reporterin und Mario Schulze, seinen Mitstreiter in der Arbeitsgruppe Fliegerschicksale. Bei der Erörterung der Frage, warum so viele Bomben, warum noch 1945 und was war das Ziel der US Air Force am 15. März, muss er sitzen. Rüdiger Kadatz ist buchstäblich über Nacht unsicher geworden. Wobei?
Ja, da traue ich mir nicht so richtig mit rauszurücken. Wir sind ja in unserer Truppe so eine Kernmannschaft von 3 Leuten und wir streiten uns schon seit Jahrzehnten über das Ziel. Meine persönliche Meinung war immer, das Ziel ist das Marshalling Yard, also der Verschiebebahnhof, so wie er in den zur Verfügung Dokumenten über Jahrzehnte einsichtbar war. Nicht? Da gab es zum Beispiel einen Auswertungsbericht, da haben wir eine Kopie von, die ist vom 16. März 1945 und da steht Target Marshalling Yard, also Ziel Marshalling Yard. Der Verschiebebahnhof macht auch Sinn, weil wir sind hier nahe der Oder und der Bahnhof Oranienburg bildet ja die Verbindung von Berlin nach Stralsund, also parallel zu der möglichen Oderfront. Man hätte hier also sehr gut dann Truppen verschieben können. Deshalb macht es Sinn, dass man zu diesem Zeitpunkt Oranienburg als Verschiebebahnhof bombardiert hatte.
Ist das wirklich so logisch? Das fragen auch Thomas Klaus und Maren Schibelski in ihrem RBB-Film aus dem Jahr 2013. Titel: Geheimsache Nazi-Uran, Atomjagd in Brandenburg.
"612 fliegende Festungen starten Richtung Oranienburg. 4000 Langzeitzünderbomben im Gepäck. Und das alles für einen Verschiebebahnhof?"
Zu beiden Seiten der Bahngleise lag das Gelände der Auerwerke, ein 1933 arisiertes und ein Jahr später der Degussa angegliedertes Unternehmen. Es produzierte unter anderem Leuchtstoffröhren und Gasmasken. Hier arbeitete auch die Großmutter von Mario Schulze.
Sie war in der Gasmaskenproduktion tätig und sie hat mir berichtet, es gab Teile, die waren strengstens verboten zu betreten in dem Werk. Ja, und niemand wusste so genau, was wird dort eigentlich gemacht. Und an diesem besagten Tag, an dem 15. März, hätte sie Spätschicht gehabt und sie war eigentlich schon bereit, loszufahren. Und dann gab es den Alarm. So hat sie mir berichtet und sie wollte warten, fliegen die Bomber nach Berlin weiter, wie es ja zu dem damaligen Zeitpunkt sehr üblich war. Und dann folgten eben Welle auf Welle, hat sie gesagt.
Mario Schulze, von Beruf Küchenmonteur und deutlich jünger als der Rentner Rüdiger Kadatz, ist dessen Widerpart unter den Heimatforschern. Schulze sagt kein Wort vom Kalten Krieg, aber er sagt, die Amerikaner haben sehr wohl die Auerwerke bombardieren wollen. Auer experimentierte seit Mitte der 20er Jahre mit strahlendem Material. Von Auer kam Doramat, eine thoriumhaltige Zahncreme. Am 9. September 1939 wurde Nikolaus Riehl Leiter der Uranproduktion. Die Anreicherung von radioaktivem Monazitsand aus Südamerika diente fortan Hitlers geheimen Atombombenpläne.
Die Besatzungen wissen nicht, dass sie womöglich Teil einer Geheimmission sind. Denn mit Spannung erwartet in Oak Ridge der militärische Leiter des amerikanischen Atombombenprojektes, General Leslie Groves, den Angriff auf Oranienburg. 1944 schickte er Agenten ins befreite Frankreich. Sie hörten widersprüchliche Informationen über die deutsche Kernforschung, eine mögliche Bombe und große Mengen erbeuteter Uranressourcen. In Verhören deutscher Wissenschaftler erfuhren Groves Agenten Ende 1944 auch von den Auerwerken in Oranienburg, dem wichtigsten Ort der Uranoxidgewinnung.
Es gibt Erinnerungen von General Leslie R. Groves, der ganz klar gesagt hat, dass in Oranienburg mit Uranärzten laboriert wird. Und da hat er seinem General Marshall befohlen, die Auerwerke anzugreifen. Das ist verbrieft, das ist also in seinen Erinnerungen schwarz auf weiß.
Der schwerste Angriff auf Oranienburg beginnt. Als die über 4000 Langzeitzünderbomben fallen, ahnt hier keiner, dass dies womöglich der Startschuss für einen Atomwettlauf zwischen Russen und Amerikanern ist.
Womöglich, sagt der RBB-Film, begann hier der Atomwettlauf. Vielleicht. Leslie Groves Memoiren erschienen 1965, zur Hochzeit des Kalten Krieges.
Für mich war eigentlich immer klar, das ist eine sehr, sehr subjektive Quelle. Und ich kann diese Quelle, ich betone jetzt mal ich, nicht dazu nehmen, um zu sagen, Marshalling Yard stimmt nicht. Warum soll man die Piloten und die eigenen, die das auswerten sollen, irreführen?
Wie der Hobbyforscher Rüdiger Kadatz misstraute auch Professor Günter Morsch, Historiker und langjähriger Leiter der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, den Heldenerzählungen eines alten Militärs. Den jungen Oranienburger Filmemachern sagte er:
Ich glaube, die Auerwerke sind nur ein kleiner Mosaikstein. Oranienburg war eine Rüstungsstadt par excellence und es war die Stadt der SS. Und das wussten natürlich die Alliierten. Und ganz entscheidend ist hierbei Heinkel. Heinkel ist viel, viel wichtiger als die Auerwerke. Es gibt da die Erzählung, das hätte etwas mit dem Uranoxid zu tun, das bei den Auerwerken lag, zum Bau von deutschen Atombomben. Das halte ich für einen Mythos und Unsinn. Es gibt dafür nicht einen einzigen schriftlichen Beleg.
Im Oktober 2019 tauchten Belege auf.
Jetzt haben wir aber noch mal intensiv recherchiert und ich muss leider meinen Schwanz einziehen, sage ich erstmal so ganz salopp, und sagen: Kadatz, du warst auf dem falschen Dampfer.
Guten Tag. Guten Tag.
Machen wir mal eine Pause.
Ja.
Guten Tag.
Brauchst du mal einen Schluck Wasser? Nicht so immer so beim Reden.
Mario Schulze hat intensiv recherchiert. Zunächst las er die Beladungslisten einzelner Bomber.
Über Veteranenverbände in den Vereinigten Staaten beziehungsweise auch über Privatpersonen, sprich im Prinzip den beteiligten Piloten beziehungsweise Besatzungsmitgliedern, gelang es uns, einiges Material zusammenzusammeln. Und immer wieder mussten wir feststellen, dass wirklich ganze Bombergruppen, also das heißt nicht einzelne Flugzeuge, sondern ganze Bombergruppen, das waren zwischen 35 und 40 Maschinen pro Gruppe, komplett mit chemischen Langzeitzündern ausgerüstet waren. Oranienburg war, was das betrifft, ein absolutes Novum. Man kommt ins Grübeln natürlich, weil man fragt sich, warum auf diesem kleinen Bahnhof so eine Masse, also es waren die halbe achte US-Luftwaffe, also...
Diese Frage hatten die RBB-Filmemacher ja auch gestellt. Mario Schulze hat sich in sämtliche inzwischen online zugängliche Archive vergraben und schließlich Dokumente zutage gefördert, die General Leslie Groves 1965 vermutlich noch nicht veröffentlichen durfte. Am 6. März 1945 bekommt Groves ein Memorandum vom War Department in Washington. Darin geht es um die Produktion der Auergesellschaft.
Zur Erzeugung von Kernenergie und zur Herstellung einer Atombombe.
Am 7. März 1945 lässt Groves dem Oberkommandierenden der US-Luftwaffe, General Carl Spaatz, unter neuerlichem Verweis auf die Auergesellschaft ausrichten:
Dieser Betrieb muss schwer beschädigt und, wenn es ohne übermäßige Verluste oder Abweichungen von anderen wesentlichen Zielen möglich ist, endgültig zerstört werden.
Bemerkenswert an dieser Sache fand ich durch den Kontakt zu vielen Veteranen der 8. US-Luftwaffe, die an diesem Angriff beteiligt waren, dass selbst die bis zu dem Tag, wo eigentlich wir anfingen zu recherchieren, noch nicht mal wussten, was war das wirkliche Ziel. Und dass der Verschiebebahnhof wirklich nur ein Tarnziel war.
Die Russen hatten die Verbündeten gebeten, das Oberkommando der Wehrmacht in Zossen, 30 Kilometer südlich von Berlin, zu bombardieren. Der Angriff erfolgte zur selben Zeit. Am 19. März 1945 meldet General Spaatz dem Oberkommandierenden der US Army, General George Marshall, Vollzug. Er schreibt:
Zum Glück hat der Angriff auf Zossen die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Oranienburg-Operation plausibel gedeckt. Und dass das Ziel in der Nähe des Rangierbahnhofs festgelegt wurde, hat das Problem erheblich vereinfacht.
Die Bombardierung des Rangierbahnhofs mit so vielen Zeitzünderbomben auf einmal sei den Besatzungen als Experiment erklärt worden, schreibt Spaatz.
Generell kann man wohl sagen, dass wir mit den Ergebnissen dieser beiden Attacken äußerst zufrieden sind.
Aber warum hat man so daneben getroffen?
43 Adolf Sanderstraße 9 warten zwei Personen auf Fahrdienst und sind seit anderthalb Stunden Familie Niklas.
Die Adresse und den Namen der Patienten wiederholen.
Adolf Sandner Straße 9,
Die Feuerwehr kontrolliert den Sperrbezirk Straße um Straße, kommentiert von Jürgen Nitschmann.
Evakuierungen sind ja hier Mode und das betrifft immer einige tausend Menschen.
Während sich Erich Nitschmann an seine Kindheit erinnert.
Es gab keine Entwarnung und hin und wieder knallte es fürchterlich. Es gab Detonationen. Das haben wir aber nicht als Detonation wahrgenommen, sondern nur als Knallen. Wir dachten, vielleicht stürzen Gebäude ein. Und es gab ja damals in jedem Revier einen Luftschutzwart. Und die Mutter kletterte dann schon über die Trümmer, die vor auf dem Hof lagen, so weit hoch und konnte den sehen und rief rüber, Herr Giersch, was macht ihr denn bloß? Knallt ihr denn schon so mit den Balken? Und warum gibt's keine Entwarnung? Da sagt der Frau Nitschmann, gehen Sie bitte runter in den Keller zu Ihren Kindern. Es sind Zeitzünderbomben gefallen und jetzt fangen die an zu detonieren. Unsere Mutter kommt in den Keller runter, ist auf der letzten Stufe und auf unserem Hof ging der Zeitzünder hoch.
Es gab also Verzögerungen von einer Stunde, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 72 und maximal 144 Stunden. Diese Bomben sollten allerdings nicht beim Aufschlag detonieren, wie das üblicherweise eine Bombe soll, sondern diese Bombe sollte in das Zielmaterial, das heißt Erde, eindringen und dann erst nach Ablauf der Zeit ihre fürchterliche Wirkung entfalten, nämlich dann, wenn bereits Entwarnung gegeben worden ist, wenn die Leute aus ihren Luftschutzkellern kamen, die Feuerwehr begonnen hat, die Brände zu löschen, wenn man Verwundete abtransportiert hat oder zum Beispiel auch wichtige Produktionsstätten versucht hat, wiederherzustellen. Damit sollten die Leute wieder in die Keller getrieben werden.
Jetzt schreiten wir über die Havel.
Ja, aber Sie sehen ja hier diese Einmündung und links und rechts dieser Mäandern, die sich natürlich dann auch weit rechts und links von der jetzt bestehenden Havel befunden haben, die haben dazu geführt, dass sich eben hier über die Jahrhunderte dicke Torfschichten gebildet haben. Und wenn man sich Bilder anguckt, wo denn die gefährlichen Zeitzünderbomben gefunden werden, ist es tatsächlich so, dass die Hauptsache eben unweit des Oder-Havel-Kanals geborgen wurden. Weil wenn die Zeitzünderbombe in ein, ich nenne es jetzt mal, normales geologisches Territorium fällt, also wo normaler märkischer Sand ist, dann steht sie ja eben so, wie sie stehen soll, wie sie fällt, mit der Spitze nach unten und das Aceton kann dann auf diese Zelluloidplatte wirken und das kann sie zerfressen.
Das dann durch wie so ein Zeitzünder eben.
Ja.
Und die Bombe geht in der voreingestellten Zeit hoch. Die meisten Blindgänger, die jetzt noch entschärft werden müssen, sind nicht senkrecht aufgekommen, sie haben sich schräg in die weichen, weiten Uferzonen der Stadt gegraben. Eine Reihe privater Detektionsfirmen lebt von der Suche nach diesen Bomben.
Sie brauchen für fast jedes Grundstück in Oranienburg im Zentrum eine Munitionsfreigabe und da werden dann so ungefähr 6 Meter tiefe Löcher gebohrt in einem Raster von 1,5 Meter. Das erste Loch wird gebohrt, der Metalldetektor wird reingelassen. Aha, im Umkreis kein metallischer Gegenstand, wir können gefahrlos das nächste Loch bohren und so wird dann das Grundstück abgebohrt. Findet man einen verdächtigen Gegenstand, also gibt es da irgendwelche Signale von diesem Metallsuchgerät, dann wertet man den aus, dann entscheidet man, dass dieser Verdachtspunkt geöffnet wird und dann legt man ihn frei und dann sieht man, ist es eine Bombe oder nicht. Und wenn es eine Bombe ist, dann wird sofort alles Mögliche eingeleitet. Wann ist die Entschärfung? Aber das läuft hier bei uns schon wie ein Uhrwerk ab. Das funktioniert eigentlich super, muss ich sagen.
Der aktuelle Bombenfund macht die Evakuierung eines Seniorenheims notwendig.
Haben Sie wahrscheinlich auch gehört, wie diese Bomben mal gefallen sind auf diese Stadt?
Ja.
Haben Sie das erlebt?
Haben Sie das miterlebt, wie die Bomben gefallen sind?
Aber natürlich. Ich bin doch bald 100.
Ja, bald 100. Hat sie miterlebt, wie sie gefallen sind und jetzt machen sie uns immer noch Ärger.
Ja.
Ja, traurig.
Also ich ging in die Schule am Schlossplatz. Es gab noch eine zweite Schule, die nannte sich damals Hans-Schemm-Schule. In dieser Hans-Schemm-Schule ging meine Schwester. Es war seinerzeit so geregelt, dass wenn die Kinder, die zur Schule gingen, beim Voralarm noch genügend Zeit hatten, nach Hause rannten, die da aber zu weit weg waren, mussten in der Schule bleiben. Meine Schwester kam angerannt an diesem Tag und es war richtig Asche.
Und es war befohlen in der Hans-Schemm-Schule, das ist auch noch so ein Hitler-Name gewesen, dass man während des Angriffs die Schule nicht verlassen durfte. Und dann sind Hänschen Merten, so heißt er im Grunde, er lebt noch hier in der Nähe, und ich, wir beide sind über dieses eiserne Gitter geklettert und nach Hause gerannt. Dann gab es einen Bombenangriff und ein großer Teil der Schule im Grunde ging unter, Kinder darunter natürlich auch. Und die Mütter gruben da mit bloßen Händen nach ihren vermissten, verschütteten Kindern, die sie dann nicht mehr fanden als lebende Menschen. Meine Mutter übrigens auch, die in der Stadt arbeitete in ihrem Friseursalon und mich auch unter den Trümmern glaubte. Und als sie nach Hause kam und mich hier entdeckte, habe ich die größte Trachtprügel meines Lebens gekriegt.
So, in diesem Geheimdokument, beziehungsweise in allen dieser sogenannten Feldbefehle, die ausgegeben worden sind für diesen Tag, heißt es, das Ziel ist unbedingt visuell anzugreifen.
General Spaatz übermittelt seinem Chef, General Marshall, am 19. März 1945.
Natürlich war eine visuelle Bombardierung notwendig. Als zusätzlichen Schutz verwendeten alle Formationen in den frühen Phasen des Angriffs Langzeitzünder, damit Staub und Rauch das Ziel für die folgenden Formationen nicht verdecken.
Dennoch ist es wirklich bei vielen angreifenden Bombergruppen zu diesen Streuabwürfen, Fehlwürfen gekommen. Es gibt aber so ein Punktesystem in der amerikanischen Zielstatistik. Es gibt also den direkten Treffer, den nahen Treffer und dann eben den Fehlwurf. Ja, und alles im Umkreis von 2 Kilometern galt noch als naher Treffer. Ja, also direkte Treffer waren willkommen, aber doch zu der Zeit noch sehr unwahrscheinlich. Es ging dabei, so perfide es klingen mag, nicht nur um die Zerstörung von materiellen Dingen, sondern auch um Menschen. Zum Beispiel Aufräumkommandos. Das natürlich auch denen galt. Also das heißt im Prinzip Terror, also Störung des Ganzen.
Mario Schulze möchte einen Begriff vermeiden, den Goebbels in die Welt setzte und den heute die Rechtsextremen zelebrieren.
Und sprechen von alliierten Terrorangriffen.
Eine Terminologie, die in der DDR überlebte, bestätigt Museumsleiterin Manuela Fehmer.
Das ist aber natürlich auch die Terminologie, die es in der DDR gab. Angloamerikanische Terrorangriffe.
Ja. Auch die Inschrift auf der Gedenktafel, auf dem Platz des Friedens, wie er damals hieß, der Schlussplatz. Der Angriff der Wehrmacht war auch ein Terrorangriff. Also Krieg ist Terror. Krieg ist Terror.
Sie haben gesehen, wir fliegen gegen den Feind, Nazi-Deutschland. Viele von den Piloten, die ich oder den Besatzungsmitgliedern, die damals geflogen sind, haben gesagt, wir haben gegen das pure Böse gekämpft und sie haben deswegen auch nicht hinterfragt, warum oder was geladen worden ist.
Da haben auch die Amerikaner auf KZ-Häftlinge keine Rücksicht genommen. Die wussten ganz genau, dass in Auerwalken und in Heinkelwalken Häftlinge und Fremdarbeiter arbeiten. Und das war denen also ziemlich egal, ob da Menschen umkommen oder nicht.
Im Gegenteil, es ist so gewesen, dass die SS-Leute mit ihren Familien teilweise ins Hauptlager gelaufen sind und sich bei den Häftlingen versteckt haben, weil sie wussten, die Bomber versuchen, das Hauptlager zu schonen. Das gilt natürlich nicht für die Nebenlager. Die Nebenlager waren unmittelbar im Produktionsbereich beziehungsweise direkt daneben. Und da ist es natürlich so gewesen, dass man nicht so genau bombardieren konnte, dass man diese Nebenlager nicht treffen konnte. Schuld daran, dass so viele Häftlinge, gerade beim Angriff am 15. März, sind schätzungsweise 300, vor allen Dingen Frauen, Häftlingsfrauen, ungarische Jüdinnen, polnische Jüdinnen, getötet worden. Schuld daran sind in der Hauptsache die SS, die nämlich den Häftlingen verboten hat. Sie durften keine Schutzräume aufsuchen, sie durften noch nicht mal in Splittergräben herein. Sie waren tatsächlich den Angriffen völlig schutzlos ausgeliefert.
Erich Nitschmann erinnert sich an einen Bombenangriff, der seine Familie im Schlosspark von Oranienburg überraschte.
So, und da haben wir uns hinter eine große Eiche gehockt, die war so ein bisschen schräg. Auf einmal gab es ein Geschrei und ein wüstes Geschimpfe. Da kamen aus der links von uns befindlichen städtischen Bebauung SS mit Häftlingen. Die konnten die aber nicht irgendwo hinlaufen lassen. Die mussten die ja zusammenhalten. Und da sind sie bis zur sogenannten Orangerie gekommen. Und um dieses Gehäuse, also an dieser Höhe dieser Orangerie, haben sie diese Truppe da zusammen, waren vielleicht 30, höchst 30 Häftlinge mit der uns jetzt bekannten Häftlingskleidung. Und die wurden dort zusammengetragen. Und vor dieser Orangerie gab es eine Betongrube. Und da mussten die sich alle reinschmeißen. Und die SS hat die dann dort sozusagen bewacht, damit die nicht wegrennen. Und dieses Drama, wir waren Kinder und 8 Jahre, 7 Jahre. Wir fanden es fürchterlich.
Vom kleinsten Teilchen eben nach oben zu, und das große Ganze zu sehen, das war so für mich eigentlich der Motor. Ich wollte Ihnen nämlich gerade ein Foto zeigen von meinem Großvater.
In der Geschichtswerkstatt zieht Mario Schulze eine Klarsichtfolie aus einem Ordner.
Er hat bei Auer gelernt. Er durfte sich mit dieser wunderschönen radioaktiven Zahnpasta von Auer die Zähne putzen.
Ich muss das Foto beschreiben. Das ist wahrscheinlich ein Werbefoto.
Doramat, radioaktive Zahncreme.
Man kann sich's kaum vorstellen. Und hier stehen
Zahnputzparade der Oranienburger Lehrlinge.
Und da ist Ihr Großvater mit dabei. Ja. Der? Der ist es?
Genau.
Der ist es. Und der hat dann wahrscheinlich den Bombenangriff auch erlebt.
Nein. Weil zu dem Zeitpunkt war er schon in Kriegsgefangenschaft in Kanada. Aber meine Oma hat diesen Angriff miterlebt. Und nicht nur sie, sondern auch meine andere Großmutter hat diesen Angriff erlebt, ist dort verschüttet worden an diesem Tag. Und ja, was meinen Großvater betrifft, Kurt Lötsch, der Mann ist 1960 an Lymphknotenkrebs gestorben. Oder Lymphdrüsenkrebs, besser gesagt. Wir vermuten ganz stark in der Familie, dass die Spätfolgen der Benutzung dieser Zahncreme ist.
Anders als Mario Schulze hat Rüdiger Kadatz auf freiem Feld zur Heimatforschung gefunden. Kurz nach der Wende entdeckte er die Absturzstelle eines Flugzeugs. Auch in abgeschossenen Bombern saßen Menschen. Feinde? Fliegerschicksale.
Unsere erste gemeinsame Arbeit war die Aufklärung des Schicksals einer britisch-australischen Bomberbesatzung. Und da sind die Familienangehörigen aus Australien hergekommen. Und wenn sie die Schwester sehen, die zeigt ihnen ihr Foto von ihrem Bruder, der über 60 Jahre vermisst wurde. Und sie hat das Foto immer mit sich getragen, weil sie wusste, irgendwann wird sich das Schicksal meines Bruders klären. Und die guckt ihnen in die Augen. Das vergessen sie nicht. Und das ist so ein Antrieb, den sie kriegen. Und sagen, wir müssen einfach dazu beitragen, um weiße Flecken in der Geschichte, gerade weil wir Oranienburger sind, dazu beitragen, die weißen Flecken in der Geschichte hier aufzuhelfen.
Wir fahren immer zu den Problemfällen hin. Ja, bis jetzt ist man
ja, super nett. Ja.
Der Reporter im Tross der Kampfmittelbeseitiger hat inzwischen begriffen, dass die meiste Zeit damit vergeht, die Häuser im Umfeld der Bombe zu räumen.
Wahrscheinlich, weil die letzte Bombe war ja genau der gleiche Sperrkreis und deswegen denke ich, ist es so ruhig.
Aha.
Wir haben seit einer halben Stunde den Sperrkreis und hier ist kaum noch einer zu sehen, ist schon super. Aha. Das ist sonst nicht so, sonst sind noch überall Leute und Autos. Und
das sind Oranienburger und haben ihre Eltern auch hier gewohnt. Und wahrscheinlich
schon immer hier.
Großeltern haben das auf den Tag X auch miterlebt, nicht?
Ja. Also mein Opa, der hat den Bombenangriff auf Oranienburg miterlebt. Der konnte damals auf Oranienburg gucken. Ich meine, da war Tag hell gewesen denn in Oranienburg. Ja? Also, hier von weit.
2008 veröffentlichte Wolfgang Spürer von der Technischen Universität Cottbus ein Gutachten, das sich auf amerikanische Luftbilder und die Abschätzung vorangegangener Bombenfunde stützt. Danach wurden in einem Umkreis von 40 Quadratkilometern noch 326 Blindgänger vermutet. Das klingt genauer, als es ist, sagt Alexander Läseke, der Bürgermeister von Oranienburg, am Telefon. Denn es gibt keine Dokumentation über die Anzahl der geräumten Blindgänger zwischen 1945 und 1989.
Wenn wir in dem Tempo, in dem wir uns seit der Wende fortbewegt haben, weiterrechnet, dann rechnen wir ungefähr noch mit 270 Bomben, keiner weiß es natürlich ganz genau, die nach wie vor unter Oranienburger Erde liegen. Das eigentliche Problem ist, die Bomben zu finden. Wir sind eben auch eine Stadt, wo die Fläche systematisch abgesucht werden muss. Das gibt es so nicht nochmal in Deutschland und aus gutem Grund, weil es eben eine Ausnahmesituation ist. Grundsätzlich ist der Bund sieht sich in der Verantwortung für Bombenfunde oder die Neutralisierung von Bomben, die vom Deutschen Reich ausgegangen sind. Nur ist es aber in Oranienburg und überhaupt in Deutschland jetzt eher selten gewesen, dass Deutschland das Deutsche Reich selber bombardiert hat, sondern wir haben es natürlich mit alliierter Munition zu tun. Und da ist tatsächlich die Regelung, dass zuständig ist die Kommune. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren da schon so ein bisschen was geändert. Also der Bund und das Land Brandenburg haben schon ihre Verantwortung in den letzten Jahren immer mehr auch anerkannt. Aber letztendlich in der Verantwortung bin leider ich als Bürgermeister höchstpersönlich.
Das Spyra-Gutachten bezifferte im Jahr 2008, Zitat, die Kosten für die Kampfmittelortung und Entsorgung im Kerngebiet, das sind ca. 6,3 Quadratkilometer, auf 420 Millionen Euro.
Die eigentliche Neutralisierung wird beglichen durch das Land Brandenburg. Die größeren Kosten entstehen aber durch die Freilegung der Bombe. Das geht bis zu siebenstelligen Summen. Das wiederum sind Kosten, die die Stadt Oranienburg bezahlen muss. Und die Frage nach der systematischen Suche, die ja in der Regel, und das ist ja sehr erfreulich, dann doch ohne Erfolg ist, also dass eben keine Bombe gefunden wird. Die Kosten müssen ja auch getragen werden und da gibt es auch keine eindeutige Lösung. Letztendlich ist es eine Kostenteilung, die im Laufe der Zeit auch zu einer Entlastung der Stadt Oranienburg geführt hat. Aber zum Beispiel wasserfreie Bergegruben, die belasten den Haushalt der Stadt nach wie vor und auch solche Geschichten. Wir müssen ja Krankenhäuser und Pflegeheime evakuieren. Da sind bis zu 10.000 Menschen betroffen von einer Aktion. Und das sind auch Kosten, die bleiben bei der Stadt Oranienburg.
Kann sich die Stadt das leisten? Sind sie so reich?
Ja. Also wir sind in der glücklichen Situation, dass wir eine relativ, keine strukturschwache Region sind, sondern in dem Berliner Speckgürtel uns befinden. Aber selbstverständlich ist das schon ein Projekt, was unsere Ressourcen normalerweise können wir uns das nicht leisten, aber was bleibt uns denn übrig? Wir müssen erfolgreich sein, das ist halt unser Schicksal.
Gut. Wir können mal eben, wo die Auerwerke waren?
Ja, genau, da gehen wir dahin.
Das Gelände der einstigen Auerwerke ist mit Wohnhäusern aus den 60er Jahren bebaut. Gegenüber, am S-Bahnhof, steht eine eindrucksvolle Garage für das sichere Abstellen von Fahrrädern. Viele Oranienburger arbeiten in Berlin, aber nicht nur.
Wie lebt es sich heute in Oranienburg?
Für mich ist Oranienburg Boomtown, um das mal neudeutsch auszudrücken. Wir haben hier einen Betrieb, Orafol. Der Betrieb, der nach meiner Meinung jeden Oranienburger zumindest stolz machen müsste. Es war zur Wende ein kleiner Hinterhofbetrieb am Bahnhof, also am Verschiebebahnhof. Der nannte sich Spezialfarben Oranienburg. Und ich glaube, der war damals technischer Leiter. Der hat gesagt, wir nehmen das Heft selbst in die Hand. Und er hat es geschafft, hier ein Unternehmen zu schaffen, ein Global Player, sagt man.
Orafol ist Weltmarktführer bei Klebefolien, beschäftigt 1000 Leute.
Wir haben hier auch noch einen Betrieb, der...
Takeda, ein japanisches Pharmaunternehmen, bietet auch 1000 Arbeitsplätze.
Dann haben wir ein Rewe Zentrallager, auch so um die 500, schätze ich mal, die dort arbeiten. Also da ist da schon wirklich ein Pfund, mit dem man wuchern kann.
Oranienburg ist also Boomtown. Und trotzdem hat die AfD 6 von 36 Sitzen im Stadtrat. Der Bombardierung vom 15. März 1945 wird gedacht werden. Muss man Nazi-Aufmärsche wie in Dresden befürchten? Der Bürgermeister gibt sich gelassen, aber vage.
Also die Angst ist natürlich immer da. Also wir versuchen deswegen schon sehr differenziert auch mit unserer eigenen Geschichte umzugehen und überhaupt nicht in die Verlegenheit zu bekommen, uns irgendwie politisch vereinnahmen zu lassen. Unser Argument, das Argument der Demokraten, ist eine Aufklärung, eine Versachlichung, eine Differenzierung, einfach Wissen vermitteln und einen reifen Umgang mit der Geschichte zu vermitteln. Und das ist, weil sie auch sehr präsent ist, habe ich den Eindruck, dass uns das insgesamt sehr gut gelingt. Ich will jetzt aber auch nichts schönreden. Das ist, ist auch nicht so, dass das ein Thema ist, was uns völlig fremd ist.
Der Pressetross ist an die Stelle gelangt, wo die Bombe entschärft wird. Das heißt, fast. Er muss 50 Meter Abstand halten. Auf der anderen Seite des Kanals stehen drei Leute in weißen Overalls.
Wenn ich sagen würde, ich habe keine Angst, dann wäre das natürlich gelogen. Fakt ist eins, Deutschland hat zweifellos den Krieg begonnen. Und es gibt ein Sprichwort, das besagt, wer Wind sät, wird Strom ernten. Wir haben natürlich heute unter dieser Altlast zu leiden. Ja. Heute, so viele Jahre nach dem Krieg.
Der Film, in dem Heino Borchert das sagt, heißt Langzeitzünder. Gedreht worden ist er 2011 von Oranienburger Gesamtschülern. Er ist fast 80 Minuten lang und wurde sehr gelobt. Ein großes Publikum fand er nicht. Schon gar nicht bei jungen Leuten.
Ich habe jetzt noch einen Termin mit dem Bürgermeister, wo ich also mit ihm über die Gestaltung des 75. Jahrestages reden werde. Mich ärgert schon seit Jahren, dass man über keine Personen redet, die da ums Leben gekommen sind. Das sind ja viele. Und
etwa 2000 Einwohner, Häftlinge und Zwangsarbeiter sind ums Leben gekommen.
Familien dran, die jahrelang damit, heute nennt man das Neudeutsch Trauma oder so. Aber
Rüdiger Kadatz steht am Ende des Stadtrundgangs vor dem Luise-Henriette-Gymnasium. Früher die Hans-Schemm-Schule. Das Gebäude, auf das am 15. März 1945 Bomben fielen. Zum Gedenktag will Kadatz, dass die Schüler die Namen der Opfer vorlesen. Aller Opfer.
Die damit zu kämpfen haben. Und ich habe schon gesagt, du schnappst dir jetzt ein paar geschichtsbewusste Schüler. Ich gebe dir schon die Namen, ein paar recherchiert danach. Und dann werdet ihr in der Zeit des Bombenangriffes dort die Namen aller Bekannten und auch Unbekannten verlesen.
Zeitzeugen werden wieder auftreten. Über 80-Jährige wie Erich und Jürgen Nitschmann.
Dann gibt es sowieso am 15. immer eine Kranzniederlegung. Und danach stelle ich mir vor, dass wir unsere Erkenntnis, die wir in der Arbeitsgemeinschaft Fliegerschicksale jetzt neuerdings gewonnen haben, in Hand eines Vortrages vorstellen.
Die von den Hobbyforschern aufgetanen Dokumente beeindrucken auch den Historiker Günter Morsch. Er hat das Bombardement der Auerwerke als Mythos bezeichnet und gesteht heute zu, dass Auer auch ein Ziel der US Air Force gewesen sei. Und, was heißt das nun? Dass in Oranienburg am 15. März 1945 der Kalte Krieg begonnen hat? Nein, sagt Rüdiger Kadatz. Nein, meint auch Mario Schulze, der Wettlauf um die Bombe habe schon viel früher begonnen. Auch Günter Morsch sagt nein.
Nein, ich glaube, dieser Begriff ist bei weitem überzogen. Wir gehen davon als Historiker aus, dass erst mit der Truman-Doktrin, also 1947, aber eigentlich erst mit der Berlin-Blockade 1948 tatsächlich der Konflikt zwischen den großen Mächten in einen kalten Krieg übergegangen ist. Natürlich hat es auch vorher Konkurrenzen zwischen den Alliierten gegeben, auch im Lauf um die Atombombe. Aber das kann man nicht als Kalter Krieg bezeichnen.
Aus Moskau sind keine Dokumente über die US-Bombardierung der Auerwerke zugänglich. Fest steht, die Russen wussten, was hier produziert wurde. Nach Kriegsende verbrachten sie Nikolaus Riehl, den Forschungsleiter, in die Sowjetunion, wo er am dortigen Atombombenprogramm mitarbeitete. Der Pressetross sieht die drei Leute auf der anderen Seite des Kanals aus ihren weißen Overalls steigen. Es hat nicht geknallt.
Bomben unter Oranienburg. Sie hörten ein Feature von Ulrike Bajor und Mario Bandi.
Sehr geehrte Fahrgäste, wegen einer Bombenentschärfung in Oranienburg besteht zwischen Birkenwerder und Oranienburg Schienenersatzverkehr.
Es sprachen Heiko Obermöller und die Autorin. Ton und Technik Uwe Sabirowski und Anton Blank. Regie Hüseyin Michael Cirpici. Redaktion Wolfgang Schiller. Wir danken Rüdiger Kadatz und Mario Schulze von der AG Fliegerschicksale Oranienburg. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.